Als ich mit 14 die Musik von Tonsteine Scherben kennenlernte, löste sich die Band gerade auf. 1985 war das. Ich habe sie damals also nie live erlebt. Aber ich habe Rio dreimal solo gesehen. Vor allem ein Konzert ist mir dabei in Erinnerung geblieben. Im September 1988 sah ich Rio beim Jugendtag des Sozialistischen Jugendverbands Karl Liebknecht. Rund um das Tempodrom hatten politische Gruppen ihre Stände aufgebaut. Später trat Rio im Tempodromzelt auf.
Auf einem Baum ein Kuckuck. Simsalabim, Mama, Salatum, Salatum. Auf einem Baum ein Kuckuck. Saß.
Ich erinnere mich, wie Rio solo an einem Flügel saß und Volkslieder wie Auf einem Baum ein Kuckuck sang. Zusammen mit einem Freund aus meiner Antifa-AG sowie anderen im Publikum skandierte ich Scherben, Scherben, buhte und pfiff Rio aus. Bis er irgendwann entnervt aufstand, dem Publikum seinen Mittelfinger zeigte und von der Bühne ging. Damals verstand ich die Welt nicht mehr. Der Sänger von Keine Macht für niemand und dem Rauchhaus-Song sang Volkslieder? Wollte er uns verarschen? Heute denke ich, wie anmaßend und unverschämt es von mir war, als 17-jähriger Gymnasiastenpunk einem der besten Künstler Deutschlands vorschreiben zu wollen, was er zu singen hat. Es war genau das, worunter Rio immer gelitten hat. Auch während seiner Solozeit.
Was ich doof finde, ist, dass mir unterstellt wird, als ob ich mich nach irgendeiner Decke strecken würde und mir überlegen würde, wie verkaufe ich möglichst viele Platten. Ja? Und mein einziger Stolz ist, und das Einzige, was mir da in diesem Business bleibt, ist, dass ich weiß, dass ich das nicht tue. Ja? Verstehst du? Und darauf bestehe ich. Ja? Und wenn mir jemand das unterstellt, das ist ein Idiot.
Nachdem die Scherben sich aufgelöst haben, macht Rio musikalisch alleine weiter. Und erfährt endlich die Anerkennung und auch den kommerziellen Erfolg, den er sich immer gewünscht hat. Doch was zunächst wie ein Befreiungsschlag wirkt, wird mit der Zeit immer schwieriger. Und Rio, zwischen der Sehnsucht nach Erfolg und künstlerischer Selbstbehauptung, zerrissen. Mein Name ist Philipp Meinhold. Und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ich kann mich auch dunkel erinnern, dass irgendwann Horst das sagte, das steht nicht, das rechnet sich nicht, das kann nur eine Pleite werden.
Selbst bei ausverkauftem Hause, wir hätten so, glaube ich, 250.000 miese gemacht.
So ist das dann bis zum Ende einfach immer mitgeschleppt worden und war sicher ein Teil der Entscheidung, die Band dann nicht weiterzumachen.
Ja, das ist halt ein großer Traum zu Ende gegangen.
Also für mich ist das Gefühl, wir haben alles gesagt.
Folge 7. König von Deutschland. Bei mir in dieser Folge ist Marianne Rosenberg. Als Tonsteine Scherben 1970 Macht kaputt, was euch kaputt macht singen, hat sie im Alter von 14 Jahren ihren ersten Hit, Mr. Paul McCartney. Mitte der 70er wird sie mit Marleen und Er gehört zu mir zu einem der großen deutschen Schlagerstars. Und, was viele vielleicht nicht so wissen, sie ist über viele Jahre eng und gut mit Rio Reiser befreundet. Darüber, was sie künstlerisch und menschlich mit Rio verband, wollen wir reden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Marianne.
Hallo.
Hallo. Wie kam es zu dieser Begegnung zwischen Ihnen und Rio?
Ich habe Anfang der 80er Jahre durch meinen damaligen Freund Berührung, er hat einen linken Buchverlag geführt und hat eben andere Musik gehört als ich und unter anderem eben die Scherben. Und ich wollte dann unbedingt diesen Mann kennenlernen mit dieser Stimme, in die ich mich verliebt hatte. Und dann hatten wir uns verabredet. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ja, komm doch Silvester vorbei. Wir sind in Fresenhagen.
Dann sind Sie Silvester 83, 84 in der Silvesternacht nach Fresenhagen gefahren. Ja. Von West-Berlin aus. Das ist eine ordentliche Strecke.
Ja.
Das klingt total speziell.
Ja, aber die merkt man nicht. Wenn man jung ist und die richtige Musik hört, dann ist das überhaupt keine Strecke. Und so war es auch und alles war verschneit. Ich kann mich nur erinnern, wir kommen dort an, steigen aus und Rio steht in der Tür und gibt mir seine sehr zierliche Hand, wie ich das damals empfand.
Sie haben es gesagt, Sie kamen aus völlig unterschiedlichen Welten. Ja. Rio, der Sänger einer Anarcho- und Hausbesetzer-Band, zumindest vormals gewesen, Sie als Schlagersängerin. Was hat Sie verbunden?
Naja, ich denke schon, dass gewisse grundsätzliche politische Ansichten uns ja überhaupt nicht fremd waren, weil der Schlagerstar, das ist eben ein Titel, ne? Und kann ja nicht den ganzen Menschen beschreiben. Und ich komme aus einer Familie, aus der nur ein einziger Mensch, nämlich mein Vater, aus dieser großen Familie den Holocaust überlebt hat und hatte natürlich auch eine entsprechende Sicht auf das Leben. Insofern war ich politisch betrachtet nicht so weit entfernt, wie vielleicht jetzt der Zuschauer von außen annehmen würde.
Und was sie vielleicht verbunden hat, war auch, dass sie beide aus den Schubladen raus wollten, in denen sie waren, wenn auch aus einer gegenteiligen Richtung jeweils.
Ja, das ist richtig. Und es war so, dass für mein Empfinden war die Musik, die ich bis dahin gemacht habe, ausgereizt. Ich wollte eine neue Sprache haben und neue Inhalte haben. Ja, und in diesem Gefühl habe ich dann Rio Reiser gehört und habe gedacht, ich will diesen Mann unbedingt kennenlernen. Und bei Rio war es so, dass Rio sagte zu mir, ich will einfach mal 1 Million Platten verkaufen. Und Rio musste sich dann aber auf der Bühne auch gefallen lassen, irgendwelche Buhrufe und auch so ein Schimpfwort wie Verräter und so weiter, weil er eben dieser politische Held war, von dem erwartet wurde, dass er nicht in die Industrie ging.
In Folge 5 habe ich von den Schulden erzählt, die die Scherben durch die Fehlplanung ihrer Tour im Jahr 1982 angehäuft haben. Das Leben in ihrer Landkommune in Friesenhagen wird danach zunehmend zum Überlebenskampf. Als die Not im Jahr 1984 mal wieder besonders groß ist, hat Rio die Idee, sich Geld von Annette Humpe zu leihen, der Sängerin von Ideal. Die beiden kennen sich aus der Westberliner Szene-Disco Dschungel.
Die Musik habe ich kennengelernt lange vorher, Anfang der 70er. Ich glaube, Keine Macht für niemand habe ich zum ersten Mal gehört und dachte, wow, was, so singt ja keiner in Deutschland. Wer ist das denn?
1981 spielen Ideal und die Scherben ein gemeinsames Soli-Konzert für Hausbesetzer in der Berliner Eissporthalle. Die beiden kennen sich also, als Rio zu Annette Humpe geht. Im Gespräch mit seinem Biografen 1993 erinnert Rio sich so.
Auf jeden Fall bin ich da hingetigert zu ihr in die Grönmannstraße und auf dem Weg dahin zu ihr mit dem linken Fuß in Hundescheiße getreten. Und also nachdem ich da reingetreten war, dachte ich, fiel mir plötzlich alles, was also Glück bringen soll. Und sie freute sich, dass ich da kam und sagte, ja, die letzte Platte, die Scherben, Scherben, da findet sie ja Wunder, lass uns ein Wunder sein, ganz toll. Und das hätte sie aber vollkommen anders produziert. Sie war ja da gerade die erfolgreichste Produzentin gewesen und hat mir vorgespielt, wie. Nämlich indem sie einfach die Geschwindigkeit vom Plattenspieler einfach um die Hälfte runtergedreht hatte. Und so hat sie mir das vorgespielt und gesagt, das wäre geil gewesen. So hättet ihr Wunder machen müssen. Ne?
Rio fragt Humpe also, ob sie ihm Geld leihen kann.
Und dann dachte ich, nee, das kriege ich sowieso nicht wieder. Das werde ich nicht tun. Aber ich habe Rio vorgeschlagen, ich produziere dich oder wir machen ein Album zusammen. War mir egal, Scherben oder er alleine. Und dann hat er das, glaube ich, besprochen zu Hause. Auf jeden Fall war dann diese Single ein Testlauf.
Aus Rios Demo-Tapes sucht Humpe sich seinen Song Dr. Sommer aus.
Auf jeden Fall hat sie gesagt, das ist es, Punkt. das produzieren wir jetzt, das wird der Hit. Aus, Ende, Schluss, ja.
Dr. Sommers, wann kommst du wieder? Bringst die Sonne in unsere Lieder. Taust das Eis in unseren Seelen.
Der war schon so ein bisschen schlageresk, aber Rio konnte alles singen und es war in Ordnung. Der konnte in einem Lied Blumen und Scheiße gleichzeitig singen und es war okay. Und der war nie seicht, der konnte singen, was er wollte.
Was hat ihn ausgezeichnet als Sänger, was dich dann auch gereizt hat, mit ihm zu arbeiten?
Naja, er hat diese raue, starke Rockstimme, die nur wenige Menschen bekommen. Also ein guter Popsong ist ja wie ein kleines Video oder wie ein Polaroid, wo du eine Geschichte siehst. Weil er auch sehr zarte Gefühle und Aussagen mit seiner rauen Stimme gesungen hat. Und da war der Kitsch draußen. Deine Stimme war nie kitschig. Ja, der konnte sagen, schenk mir Rosen, ohne dass das kitschig und altbacken war.
Ich wünschte, es wär wahr, dass ich dich wiedersehe.
Die Single floppt. Doch als Rio ein halbes Jahr später zusammen mit Marianne Rosenberg und Blixer Bargeld in der Berliner Schaubühne ein Konzert gibt, schickt Humpe ihren Manager George Glück dahin. Er soll sich diesen Rio mal ansehen.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine gute oder schlechte Zeit.
Ich kam ja aus New York hier nach Berlin. Ich kannte mich da nicht so aus, aber die Scherben waren mir schon klar, das war so Rockband mit politischer Einstellung, was ich wusste davon.
George Glück ist heute 73 Jahre alt. In den 80er und 90er Jahren ist er einer der erfolgreichsten Musikmanager Deutschlands. Er arbeitet mit den Prinzen Stefan Remmler und Falco zusammen.
Aber wie gut oder wie besonders der Sänger von Tonsteine Scherben war, habe ich nicht gewusst. Aber an dem Abend habe ich das erlebt. Und da war ich also, muss ich sagen, direkt, ja, begeistert. Also wirklich, ich bin ausgeflippt.
Was war es, was die Begeisterung ausgelöst hat?
Das war ein Künstler. Das war kein Interpret. Und wie er da am Flügel saß und diese Stimme und dieser Text, das hat mich echt umgehauen. Ich habe gesagt, boah, also das war schon Wahnsinn.
Denn wenn ich Gott so glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein.
Nach dem Ende der Scherben, ein halbes Jahr nach diesem Auftritt, wird Glück Rios Manager. Er besorgt ihm einen Plattenvertrag bei CBS. Annette Humpe und Udo Arndt, der zuvor bereits mit Grönemeyer gearbeitet hat, produzieren seine erste LP, Rio der Erste.
Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Und bis vorbei, bye, bye, Unimond, es ist vorbei.
Wenn ich sonst arbeite, greife ich auch mal in die Texte ein oder ändere mal was in der Melodie. Das musste man bei Rio überhaupt nicht, weil es einfach alles grandios ist. Seine Texte vorneweg und die Melodien auch. Also da ging es mehr ums Arrangement.
Für dich und immer für dich. Egal wie du dich nennst,
egal wo du heut fällst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen für dich und immer für dich.
Vier der Songs stammen noch aus alten Scherbenbeständen, darunter Rios erste drei Singles, Alles Lüge, Junimond und König von Deutschland. König von Deutschland hatten die Scherben bereits Mitte der 70er Jahre ein paar Mal live gespielt und Rio nun den Text umgeschrieben.
Die Scherbenplatten, ehrlich gesagt, klangen scheiße, die waren technisch hundsmiserabel aufgenommen. Also ein Punkt war auf jeden Fall, dass es gut klingt.
Mit dem neuen Sound hat Rio endlich den Erfolg, den er mit den Scherben nie hatte. Sein Album kommt 1986 in die Charts, er wird in Fernsehtalkshows eingeladen. Zum ersten Mal in seinem Leben verdient er als Musiker richtig Geld.
Sag mal, fliegen jetzt auch schon statt Steine Kuschelbären bei dir auf die Bühne?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, und wie fühlst du dich da?
Das finde ich toll. Ich meine, es ist besser als Bierbüchsen, vor allem volle, ja.
Zusammen mit seinem damaligen Freund Micha Schöneberg nimmt Rio sich als Zweitwohnsitz eine Wohnung in Kreuzberg.
Rio ist aufgeblüht, weil er so viel Ballast hinter sich gelassen hatte. Selbst, wir waren ja in den ersten Jahren, also nach der Auflösung, kaum in Friesenhagen und hatten eine lichtdurchflutete Wohnung. Und er hat sich ein weißes Klavier gekauft mit weißem Teppichboden. Also ihn dann zu sehen, wie er aufblühte und auch seine erste Platte ein Riesenerfolg wurde, das beantwortete auch alle Fragen, ob das jetzt richtig oder falsch war.
Ich erinnere mich, dass die alten Scherbenplatten nun mit einem Sticker beworben wurden, als Rio noch Prinz von Deutschland war. Für mich und meine Freunde ein Sakrileg. Der glattere Sound, die zum Teil lustigen Songs, der Sänger der Scherben als Hitparadenstar. Für mich ein Verrat an der Revolution. Bis hin zu seinem Pianoauftritt im Tempodrom, als er Volkslieder sang und ich ihn auspfiff. Die alten Politsongs, die ich so liebte, spielte er nicht mehr.
Also das wurde Rio ja von allen Seiten vorgeworfen, finde ich auch unverschämt und eine Ungerechtigkeit. Was bilden sich die Leute ein, jemandem zu verbieten, wie und mit wem er arbeitet und dass er sein Leben lang Politlieder Fünf Finger hat die Faust singen soll oder sowas. Also unverschämt fand ich das. Der darf singen, was er will mit dieser begnadeten Stimme.
Der Vorwurf, sich an die Musikindustrie verkauft zu haben, begleitet Rio von nun an. Sein Manager George Glück.
Ich habe das nicht so empfunden. Das war eben überhaupt kein Ausverkauf und nichts war dabei, was er nicht gut gefunden hat. Nichts.
Auch mit seinem Freund Micha streitet Rio sich über die neue Ausrichtung und Songs wie König von Deutschland.
Also Seele suche ich in diesem Lied, vergebens ich jedenfalls, große Kunst auch. Und darauf dann reduziert zu werden. Also wenn man die Stones of Satisfaction reduziert, wäre es irre, aber können sie mit leben. Rio Reiser, heute, wenn der Name, ach, König von Deutschland, kenne ich auch, tut das weh. Denn das ist ja eigentlich der untypischste Rio Reiser-Song überhaupt.
Was mich so aufgeregt hatte, war, dass er nicht verstanden hatte, sich auf den Strich gehe und eigentlich danach gucken muss, jetzt, was das Erfolgreichste ist. Was das Populärste, was ist der Hit dabei, weil es ja um Geld ging.
Denn zumindest einer der Gründe für Rios Solo-Karriere sind ja die Schulden der Scherben gewesen, die abbezahlt werden mussten. Und diesen Weg in die Abhängigkeit der Musikindustrie will Rio alleine gehen.
Also da war für mich die Identität mit der Gruppe, die war für mich da wichtiger, die zu retten. Also ich für mich konnte auf den Strich gehen, ja. Aber die Gruppe nicht, das hätte an meiner Identität gekratzt.
Immer wieder spricht Rio in den Tonbandaufnahmen seiner Erinnerungen davon, dass er sich an die Plattenindustrie verkaufen, also auf den Strich gehen musste.
Das war mir nicht so klar, wie extrem die Tretmühle ist. Aber es war mir klar, sich auf den Strich begeben. Klar, sich verkaufen hieß es, ja. Und das hieß sich auch ficken lassen. Also lieber sich regelrecht gegen Geld verkaufen, als sich von irgendjemandem in den Wald locken lassen und da vergewaltigt werden. Was vorher eigentlich oft genug der Fall war mit Scherben. Und damit sollte Schluss sein. Ja, dann lieber gezielt sagen, hier bin ich, was zahlt ihr?
Aber vielleicht ist das auch das Bild, das er von sich selbst haben will. Denn ein bisschen widerspricht Rio sich schon. Einerseits sagt er, dass er sich verkaufen muss. Andererseits besteht er darauf, dies gerade nicht zu tun. Und ein bisschen kokettiert er auch mit der Rolle.
Mein Manager erledigt das für mich. Ich hab einen Manager. Mein Manager erledigt das für mich. Frau, mein Manager.
1987, ein Jahr nach seinem Debüt, veröffentlicht Rio sein zweites Album, Blinder Passagier. Doch den Erfolg des ersten kann er damit nicht wiederholen. Micha Schöneberg.
Die Songauswahl von den Demos zum zweiten Album war schon sehr irritierend. Ein George Glück hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern da war was in seinem Schädel, dass er glaubte, was die Industrie und was das Publikum hören will. Also so eine vollkommen quere Idee, wie irgendwas zu sein hat.
Rio wollte auch erfolgreich sein. Er wollte so erfolgreich sein wie Grönemeyer. Also die Menschen verstehen das gar nicht, dass Rio eine Sehnsucht hatte auch. Der war auch manchmal verärgert, wenn, als Beispiel, nicht böse, wenn der Udo Lindenberg so als erster deutscher Rocker genannt wurde. Das fand er ja schrecklich, weil das in seiner Welt stimmte das nicht. Er war ja ein paar Jahre vorher da.
Insgesamt 6 Alben veröffentlicht Rio zwischen 1986 und 1995, die alle sehr unterschiedlich geraten. Von Seemannsliedern über Rocksongs bis zu einer elektronischen Platte. Mit keiner kann er an den Erfolg seines Debüts anknüpfen.
Du bist mein Schiff im Weltenmeer. Wo treibst du hin? Wo kommst du her? Wer hält dein Steuer? Und wer weiß, bin ich ein Teil von deinem Geist? Bin ich ein Teil von deinem Geist?
Um mehr über Rios Solo-Zeit zu erfahren, treffe ich mich mit Lutz Kaschowski, der nach Rios Tod seinen musikalischen Nachlass verwaltet. Wir kennen ihn bereits aus der letzten Folge. 1988 hat er mit seiner Band vor Rio in der Werner Seelenbinderhalle gespielt. Nach dem Mauerfall ruft Rio Lutz an und fragt ihn, ob er Gitarrist in seiner Band werden will. Lanrue ist inzwischen ausgestiegen. Kaschowski geht mit Rio auf Tour, freundet sich mit ihm an, ist an seinen nächsten 3 Platten beteiligt. Nach Rios Tod digitalisiert und archiviert er hunderte Audiobänder. 2016 bringt er die Blackbox Rio Reiser heraus mit 350 Songs, die größtenteils unveröffentlicht sind.
Erstens einfach aus Freundschaft Rio gegenüber. Zweitens aber auch eben, weil ich wusste, dass dieses Werk, nenne ich mal so, dieses Werk Rio und Tonsteine Scherben, was ja auch im Wesentlichen Rio ist, auf jeden Fall verdient hat, sich darum wirklich qualitativ, hochwertig und liebevoll zu kümmern.
Der mangelnde Erfolg Rios nach seiner ersten LP hängt für Kaschowski auch mit der Vielfältigkeit von Rios Schaffen zusammen.
Und wie man seine Art von Musik produzieren kann und soll, das geht ja von Gassenhauern bis zu theatralischer Musik, ja, und das ist jetzt nicht einfach nur ein Popsong. Bei allen anderen, Grönemeyer, Westernhagen, Niedecken oder wie auch immer, da gibt es ein ganz klares musikalisches Programm. Da wissen die Musiker auch, was angesagt ist, und die spielen es dann.
Er ließ sich musikalisch auch nicht im Schubladen stecken, ne?
Nee, also du musst als Songschreiber ja letzten Endes mit dem leben, was dir einfällt. Und ihm fallen nun mal auch schrullige Sachen ein, weißt du, schräge Sachen. Er kam einmal zu mir. Da war ich in Friesenhagen, es war Anfang der 90er und da lief ja der erste Golfkrieg, glaube ich schon. Und las mir dann einen Text vor, der sich auf Krieg bezog, aber auch nicht direkt mit Krieg zu tun hatte. Und wo er gesagt hat, ach so, mache ich das jetzt oder mache ich das nächste verrückt, was mir dazu einfällt.
Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er liegt da unterm Apfelbaum und wartet, wartet auf dich, auf mich. Er ist nicht tot, der Krieg.
Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Heute wissen wir wieder, wie recht er damit hatte. Damals klang das alles so rein poetisch. Manchmal ist es aber auch gerade diese Naivität, die dann wiederum dafür sorgt, dass so ein Song bestimmte Kraft hat und überlebt, ja, weil er eben nicht nur intellektuell ist.
Mir kommt es vor, als wäre da eine Zerrissenheit in Rio gewesen. Zwischen der Sehnsucht nach Erfolg und der Weigerung, sich zu verkaufen. Zwischen dem Wunsch nach Öffentlichkeit und gleichzeitig danach in Ruhe gelassen zu werden. Einerseits will er den großen Hit, andererseits seinen kleinen kreativen Ideen nachgehen. Ein Dilemma. Wenn man im Internet, ich habe das getan, nach Marianne Rosenberg und Rio Reiser sucht, stößt man sehr schnell auf das Video eines gemeinsamen Auftritts von ihnen 1992 bei einem antifaschistischen Konzert mit dem Titel Heute die, morgen du in Frankfurt am Main. Ja. Die Tonqualität ist ein bisschen bescheiden, weil aus dem Internet, aber wir hören mal kurz rein.
Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Wie war es, mit Rio auf einer Bühne zu stehen und zusammen mit ihm zu singen?
Es fühlte sich sehr natürlich an, muss ich sagen. Also wir haben ganz gerne zusammen gesungen. Und wir haben nicht empfunden, dass wir jetzt so gegenseitig in ein anderes Genre reinbrechen, weil ich hatte mich mit der Musik der Tonsteine Scherben beschäftigt, erst später, Anfang der 80er Jahre, in den frühen 70ern, wie gesagt, als die Scherben noch von Lastwagen herab auf Demos spielten, trat ich in der ZDF-Hitparade auf. Und als wir uns kennenlernten, das war völlig verrückt, sang er mir Lieder von Marianne Rosenberg vor, und zwar Albumtracks. Mhm. Das heißt, er hat sich sehr mit meiner Musik beschäftigt und ich mich mit seiner. Und insofern fühlte sich an wie Liebe, würde ich sagen.
Sie waren dann nach diesem ersten Kennenlernen Silvester in Friesenhagen viele Jahre befreundet. Wie hat sich diese Freundschaft gestaltet?
Naja, wir waren zwei Paare, Rio mit seinem Freund, ich mit meinem. Und wir haben uns oft getroffen in unseren Wohnungen oder wir sind gemeinsam ausgegangen. Manchmal haben wir uns allein getroffen, Rio und ich, und die anderen beiden sind vielleicht dann gegen morgen nachgekommen, oder es gab ja noch den Dschungel in Berlin, der war ja special, da kam ja nicht jeder rein und da tanzten irgendwie die interessantesten Persönlichkeiten und das sah man oben von der Balustrade, konnte man gut sehen, wer reinkam.
Was hat Rio als Menschen ausgezeichnet? Wie haben Sie ihn erlebt?
Seine Direktheit, seine Gradlinigkeit. Seinen feinen, sehr schnellen Humor, sehr intelligent. Ja, und dabei immer ein bisschen ironisch. Viele beschreiben ihn im Nachhinein als schwierigen, komplizierten Menschen. Ich habe schon öfter Sendungen oder gehört oder Artikel gelesen, wo er so dargestellt wird. Ich glaube, es ist einfach so, dass jeder Mensch öffnet ja bei jedem Menschen eine andere Tür. Und ich kann sagen, dass ich Rio so nie erlebt habe. Er war für mich weder kompliziert noch schwierig. Er war warmherzig, ehrlich, geradezu.
Ende 1989 trennen sich Rio und sein Freund Micha. In den nächsten 6 Jahren arbeitet Rio unglaublich viel. Er veröffentlicht 4 weitere Platten, geht auf 2 Tourneen, schreibt nicht nur für Marianne Rosenberg Texte, sondern auch Musik für Film und Theater. Er veröffentlicht seine Autobiografie, tritt in Talkshows auf, geht auf Lesereise. Er spielt die Hauptrolle in einem Tatort mit den Münchner Ermittlern Bartitsch und Leitmeier.
Alle wollten was von ihm. Stress.
Sein Jugendfreund Lanrue, der als einziger der Scherben mit Rio in Friesenhagen geblieben ist.
Ich habe ja noch Telefonkassetten. Wenn du jetzt die hörst, dann denkst du spinnst. Wie viele Leute was von ihm wollten, weißt du? Es war einfach zu viel.
Lanrue lebt mit Frau und Tochter hinten in der Remise, Rio alleine vorne.
Rio war auf eine gewisse Art doch sehr vereinsamt und auch alleine gelassen. Auch von vielen, die jetzt laut rufen, ich war dabei und ich war auch wichtig.
Lutz Kerschowski.
Er hatte damals ein Telefon, da waren 10 Nummern gespeichert. Davon waren ein paar seine Familie, das Management, Lanrue, ich. Und dann hörte es aber eigentlich schon auf.
Woran hat Rio gelitten? An unglaublich viel.
Micha Schöneberg.
Eben diese Sehnsucht nach einer Gruppe, aber die nicht eine Musikkapelle nur ist, sondern eine Gruppe, die eben lebt mit Menschen, die das Leben teilen in einer freiheitlichen, nicht hierarchischen Ordnung. Das war ein großer Traum, und dass der sich eigentlich nicht so wirklich zeigte, war auch eins seiner Leiden.
Das Leben in Friesenhagen ist ein anderes geworden. Dort, wo sich einst die Kommunemitglieder um den Küchentisch drängten, sitzt Rio jetzt alleine oder mit seinem jeweiligen Freund. Die Band, mit der er nicht nur die Bühne, sondern das Leben teilen wollte, existiert nicht mehr. Gleichzeitig fordert Rios kräftezehrende Art zu singen und zu leben ihren Tribut.
Auf der einen Seite habe ich schon in der Seelenbinderhalle 88 mich gewundert, wie so ein zarter Typ so eine Stimme haben kann und so eine Power. Und als wir dann zusammen geprobt haben 1990 und da ja schon irgendwie gleich ein Vierteljahr irgendwie jeden Tag zusammen waren, fiel mir schon auf, dass er einfach zart ist. Ja? Dass er auch von seinen Reserven lebt. Aber Rio hat es einmal ganz brutal zu mir gesagt, ich bin nicht auf der Welt, um gesund zu sein. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre nicht verbessert.
Drogen hat Rio im Laufe seines Lebens so ziemlich alle genommen. Als junger Mann Haschisch, LSD und Mescalin, später Koks. Mitte der 70er sniefte er ein Jahr lang Heroin.
Und nun gab es eine Droge, die Rio wirklich liebte und zu sich genommen hat, wie kein zweiter, den ich kenne. Und diese Droge heißt Alkohol.
Sein Ex-Freund Micha.
Und der Witz ist, wenn er, sagen wir es mal so, nur 10 Flaschen Wein die Woche getrunken hat, dann war das wie eine Kur. Also das war wie nicht getrunken. Also im Schnitt waren es die 2 Flaschen Wein, die er immer getrunken hat und die er auch ganz gut vertragen hat. Das war immer. Tragisch wurde es, wenn man ins Restaurant ging und dann beim Italiener und dann gab es den Grappa. Und dann gab es noch einen Grappa. Und das konnte genau diesen Tropfen zum Überlaufen bringen. Also er konnte dann zum Ekel werden, er konnte die Küche zerstören, er konnte Leute beschimpfen.
Doch nicht alle erleben das so. Rios Bruder Gerd.
Ich war so oft in Friesenhagen und so oft mit ihm zusammen. Das hätte ich gemerkt, ja. Aber ich habe gemerkt, wenn er sauer ist und irgendwie, dann geht es bei ihm so, dass er sich nur beruhigen kann, wenn er irgendwie so Schnaps trinkt. Aber ich würde mich gegen wehren, dass man sagt, mein Bruder war Alkoholiker. Das ist einfach nicht wahr.
Worin alle sich einig sind, wenn Rio in Urlaub ist, mit Micha in Thailand oder im Haus seines Bruders in Italien, geht es ihm gut. Wenn er in der Sonne liegen und ein Buch lesen kann oder Spaghetti kochen. Wenn er weit weg ist von bestimmten Problemen und Nachrichten des Alltags.
Hat ihn das auf der Bühne beeinträchtigt später?
Na, unbedingt. Das erzähle ich nicht gerne. Aber meine letzte Begegnung, das war 91, im St. Pauli-Stadion. Das war einfach nur tragisch, weil er hing wirklich sturzbetrunken, sagt der Volksmund, am Klavier. Und da gab es Schreie, holt den Mann vom Klavier. Ich hatte noch Backstage auf ihn gewartet. Er lief in nur glasigen Blickes an mir vorbei. Das ist die nicht so schöne letzte Begegnung mit Rio lebend.
Die deutsche Musikszene erhielt am Dienstag einen Schock. Völlig unerwartet starb der Sänger Rio Reiser im Alter von 46 Jahren.
Gestorben am Dienstag an inneren Blutungen in seinem nordfriesischen Bauernhaus, wie es schlicht und kalt in der ADN-Meldung hieß. Gestorben ein Mensch, der den Menschen ein Freund war.
Der König von Deutschland ist tot. Am 20. August 1996 stirbt Rio in seinem Haus in Friesenhagen. Sein damaliger Freund Jan findet ihn, als er von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurückkommt.
Ich wurde dann geholt. Dann wurde ganz normal kommen.
Jan, sein Freund, hatte dich geholt?
Und dann hat man schon gemerkt, dass es schon zu spät war.
Und was hast du gedacht in dem Moment?
Ja, möchte ich jetzt nicht. Das ist mir zu intim. Also. Was denkt man da? Also? Du denkst nicht, du fühlst irgendwie.
Wie überraschend kam denn sein Tod für dich? Rios Bruder Gerd.
Sehr überraschend, weil ich hatte ja gerade so ein Drehbuch und Film gemacht und dann sollte er die Musik machen. Naja, und dann rief sein Freund an und sagt, dein Bruder ist tot. Und ich, naja, dann kann ich jetzt noch weinen. Das ist für mich so fürchterlich gewesen.
Rio stirbt an geplatzten Krampfadern in der Speiseröhre, die sich bilden, wenn die Leber nicht funktioniert. Sogenannte Ösophagus varizen, ein typisches Alkoholikersymptom. An den inneren Blutungen erstickt Rio letztlich.
Wie es aus dem Büro des Managers hieß, können Fans am 1. September von Rio Reiser Abschied nehmen.
Mit einer Sondergenehmigung wird Rio in seinem Garten in Friesenhagen beerdigt. 10 Tage nach dem Tod findet ein Abschiedskonzert im Berliner Tempodrom für ihn statt. Rio ist dann im August 1996 gestorben. Wie überraschend kam sein Tod für Sie?
Total überraschend. Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich hatte inzwischen ein kleines Kind. Und da lebt man ein ganz anderes Leben. Ich weiß, George Glück rief mich an und sagte mir am Telefon, Rio ist tot und ich konnte nicht sprechen. Ich bin auch später nicht nach Friesenhagen. Ich wollte nicht sehen, wie er dort, wo dieses Apfelbäumchen vor seinem Fenster war, in die Erde gesenkt wurde. Es gab aber eine Veranstaltung in Berlin.
Genau, da habe ich Sie gesehen damals. Sie sind mit vielen anderen Weggefährten bei der Trauerfeier für Rio im Tempodrom aufgetreten, haben Der Traum ist ausgesungen. Wie erinnern Sie sich an diese Trauerfeier? Mit welchem Gefühl sind Sie da aufgetreten?
Mit Wut. Ich hatte einfach, man hört das ja öfter, dass wenn Menschen sterben, zurückbleibende Wut entwickeln. Ich wusste damals nichts von diesem Phänomen und konnte mir das nicht erklären. Aber die Lieder, die ich auf der Bühne gesungen habe, habe ich mehr geschrien als gesungen, weil ich das irgendwie nicht wahrhaben wollte. Ich konnte es nicht glauben.
In der nächsten und letzten Folge von Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Wir sind hier im Tempodrom auf der Bühne, auf der Rio oft gestanden hat. Und ich glaube, es ist ein guter Ort und es ist ein guter Tag für diese Veranstaltung.
Das Paradies.
Was war das Besondere an Scherben? Rio Reiser. Pause, Pause, Pause.
7 Jahre lang durften keine Platten verkauft werden.
Jahre haben wir geklagt. Ich habe alle Gerichte kennengelernt hier in Berlin. Ich habe meine Zeit vertan mit diesem Quatsch. Ja. Ich könnte ausrasten.
Musik ist eine Waffe ist eine 8-teilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Mit Originalmusik von Rainer Oleag. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diane Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kerschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.